ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute stellen wir euch einen leckeren, fix gemachten Quinoa-Salat vor.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Am Anfang war es nur an meinen Händen und die waren eigentlich komplett offen und blutig.
Das war Pia, die wir da gerade gehört haben, und sie hat schon seit ihrer Kindheit eine Schuppenflechte. Und die hat sich sogar zu Schuppenflechte-Rheuma entwickelt. Also Haut und Gelenke waren dann davon betroffen. Und deshalb hat sie Hilfe bei den NDR-Ernährungsdocs gesucht und wurde von Silja Schäfer beraten. Silja, du bist Allgemeinmedizinerin und hast auch eine Praxis für Ernährungsmedizin in Kiel. Schön, heute wieder mit dir sprechen zu können. Und das über so einen spannenden und irgendwie auch ungewöhnlichen Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, Julia. Lass uns doch gleich loslegen. Also so ganz ungewöhnlich ist es nämlich tatsächlich nicht, weil Pia hat leider aus Patienten- und Patientinnensicht eine typische Schuppenflechte-Karriere hinter sich, wenn ich das so sagen darf. Also zuerst entwickelt sich eben häufig eine Schuppenflechte, ein Psoriasis, also eine Hauterkrankung, genauer gesagt eine autoimmune Hauterkrankung. Und dann ist es ungefähr bei einem Drittel der Betroffenen, dass sich diese Entzündung eben auch auf die Gelenke ausweitet. Und dann entwickelt sich eben eine rheumatische Gelenkerkrankung. Und das nennen wir dann eben Psoriasis Arthritis. Und in Pias Fall war das leider eben noch um einiges komplizierter, denn neben ihrer Rheumakrankheit hatte sie eben auch zwei Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also sie hat auf Fructose und auf histaminhaltige Lebensmittel eben mit Magen-Darm-Beschwerden reagiert. Und das ist eine Kombi, die hatte sich es einmal für sie und für uns hatte diese es in sich. Und deshalb war Pias Krankheitsgeschichte wirklich ein eindrücklicher Fall. Und wie man gerade schon angedeutet hat, der Leidensdruck war immens hoch. Und jetzt spoilere ich aber mal. Schau mal, ich habe dir nämlich einen Zeitungsartikel mitgebracht.
Mhm.
Lies doch mal die Überschrift.
Ja. Richtig essen macht sie wieder gesund. Pia Osper aus Kiel hat eine Arzt-Odyssee hinter sich. Erst die Ernährungsdocs können ihr Leiden beenden. Wow.
Ja, also sie hat sich vielleicht ein bisschen hochgestochen. Aber natürlich, Pia hat das selber gemacht, so wie wir es immer sagen. Wir haben nur unterstützt. Aber es ist natürlich dennoch schön zu lesen und vor allen Dingen so einen Erfolg zu sehen.
Also das war ein schöner Spoiler. Wie Pia es dann geschafft hat, ihre Symptome in den Griff zu bekommen und auch wieder unbeschwerter zu leben und welche Ernährungstherapie Silja ihr dann auch empfohlen hat, das erzählen wir euch jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Pia war 28 Jahre alt, als sie sich bei den Ernährungsdocs beworben hat. Und vorher ist sie jahrelang von Arzt zu Arzt getingelt, bis endlich irgendwann die Diagnose stand: Psoriasis Arthritis.
Ja, also so geht's leider vielen Betroffenen. Röntgenbilder zeigen im frühen Stadium eben selten Veränderungen. Und das ist eigentlich bei allen rheumatischen Erkrankungen so. Und auch selten gibt's dann Entzündungszeichen in Laboruntersuchungen. Also eigentlich könnte es Rheumafaktoren oder Entzündungsfaktoren im Blut zu sehen geben, aber eben die sind häufig am Anfang unauffällig. Und es gibt leider eben bisher keinen eindeutigen Marker für die Psoriasis Arthritis. Also sprich nicht Blutwert XY, wie wir es von der Leber her kennen, die Gamma-GT als spezifischer Leberwert, gibt es eben bei der Psoriasis Arthritis nicht den einen Wert, der dann positiv ist und damit die Diagnose sichern könnte. Und bei Pia kommt dann noch eine Besonderheit dazu. Sie hat nämlich eine axiale, Psoriasis-Arthritis. Das heißt, die Skelettachse, also der Bereich der Wirbelsäule, ist bei ihr betroffen. Und bei ihr im Speziellen die Kreuzdarmbeingelenke, also wir sagen ja Iliosakralgelenke dazu. Und das ähnelt jetzt leider auch noch einer anderen Krankheit, nämlich dem Morbus Bechterew oder heutzutage sagt man Spondylitis ankylosans, eben einer ganz anderen Rheumaerkrankung. Also die Diagnose ist in solchen Fällen kniffliger und wird deshalb eben oft erst spät erkannt.
Ja, in der Tat, das klingt so. Aber was sind denn die Symptome, die jetzt auf eine Psoriasis-Arthritis dann hindeuten könnten?
Also wie ich am Anfang gesagt habe, es fängt meistens mit Hauterscheinungen an. Und meistens liegt dann eben eine Schuppenflechte vor, das heißt so ein Hautausschlag, der schuppig sein kann, gerötet sein kann, der auch jucken kann. Und ein wichtiger Hinweis kann eben auch sein, dass die Krankheit in der Familie schon bekannt ist und schon mal aufgetreten ist. Und dann kommt es eben zu schubweisen Schmerzen und Schwellungen der Gelenke. Finger, Zehengelenke, Ellbogen, Kniesprunggelenke, Kreuzdarmbeingelenke wie bei ihr. Also ganz unterschiedlich. Und gerade am Morgen tun die Gelenke dann weh. Sind steif. Es dauert eine ganze Weile, bis man so richtig in Schwung kommt. Es gibt so eine richtige Morgensteifigkeit, sagen wir. Aber es sind eben alles so ganz unspezifische Dinge. Was eher klassischer ist bei der Psoriasis, ist die Nagelpsoriasis. Das heißt, richtig durch entzündliche Prozesse verändern sich Form und Farbe der Nägel. Und manchmal löst sich dann sogar ein Nagel auf oder fällt sogar ab.
Gott.
Und also das wäre eher ein typisches Zeichen für die Psoriasis. Und noch ein ganz anderer Punkt, das kommt auch noch dazu. Manchmal gibt es auch Augenentzündungen. Also durch die ganz lange und die ganze Aufzählung merkt man vielleicht schon, wie schwierig und diffizil diese Erkrankung eben auch für uns Ärzte ist, zu diagnostizieren.
Auf jeden Fall, aber auch einfach heftig, dass da so viel einfach, also der ganze Körper quasi in irgendeiner Form betroffen ist. Also bei Pia waren es vor allem Hände und Füße, die immer stark entzündet waren. Und sie hat ja auch Fotos gezeigt, wie die Füße und Hände in ganz schlechten Phasen aussehen. Ich habe die Fotos gesehen, das muss ja unfassbar schmerzhaft gewesen sein.
Absolut. Also das hat schon beim Anschauen der Fotos, wie bei dir auch, uns allen wehgetan. Mhm. Und diese Phasen hatte Pia eben zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr oft. Also teilweise war die Haut richtig offen und blutig. Und das, obwohl sie schon 2 starke Rheumamedikamente genommen hat. Und was mich aber bei ihr ganz besonders berührt hat, war tatsächlich, dass sie seit über 1,5 Jahren nur im Sitzen nachts schlafen konnte. Ja? Also weil die Rückenschmerzen sie so derart gequält haben.
Eigentlich türme ich meine Kissen so oft, dass ich irgendwann so sitzend in meinem Bett schlafe, liege, weil es einfach am schmerzfreisten ist.
Aber erholsamer Schlaf war das eben nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich persönlich auch nur eine Nacht nicht gut schlafe, muss ich mich schon zusammenreißen, um nicht am nächsten Tag unausstehlich zu sein. Und sie musste auch bei der Arbeit sich durchkämpfen. Also sie hat ganz normal trotzdem, obwohl sie nicht schlafen konnte, weitergearbeitet und hat damals und arbeitet auch noch in der Apotheke. Und da steht sie ja viel, hat viel Kundenkontakt, viel Arbeit am Tresen, muss freundlich sein und darf sich die Schmerzen auch nicht anmerken lassen und nicht den Schlafentzug anmerken lassen. Und für die Schmerzen musste sie auch jeden Tag ihre Füße mit Vaseline eincremen, damit die Haut nicht wieder aufreißt, weil das wäre natürlich noch viel unerträglicher für sie gewesen.
Boah, echt Respekt, wie sie sich da durchgekämpft hat und ohne auch ihre Lebensfreude so zu verlieren. Und du wolltest Pia auf jeden Fall helfen und hast für sie eine sehr spezielle Ernährungstherapie ausgearbeitet. Du hast es anfangs ja auch schon gesagt, ne, ihr Fall war wirklich kompliziert, denn Pia hatte auch noch 2 Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eben eine Fructoseintoleranz, das heißt ihr Dünndarm konnte eben Fruchtzucker nicht richtig aufnehmen und sie hat eben auch bei zu viel Histamin mit Magen-Darm-Beschwerden reagiert.
Genau, also sie hatte nicht nur die offenen Hautstellen, sondern sie hatte täglich, das kommt noch dazu, Bauchkrämpfe oder eben auch einen Blähbauch. Und da mussten wir als erstes ran. Also der Darm musste zur Ruhe kommen, denn wir wissen ja, dass es die sogenannte Darmgelenkachse gibt. Das heißt, einfach gesagt, wenn es dem Darm nicht gut geht, geht es auch den Gelenken nicht gut. Und andersrum, wenn es dem Darm gut geht, geht es auch den Gelenken besser.
Ich finde das immer wieder beeindruckend, wie viele Verbindungen es mit dem Darm gibt. Ne? Also wir hatten das ja auch schon in dem Podcast immer wieder. Der hängt irgendwie mit allem zusammen. Haut, Hirn und eben auch dann den Gelenken.
Ja. Und da bei Rheuma noch Entzündungen im Fokus stehen, brauchte Pia, weil es ja eine rheumatische Erkrankung ist, eine antientzündliche, gute Darmernährung. Also mit einer Besonderheit, sie musste eben am Anfang Fruktose- und histaminarm sein, weil ihr Darm dies zu Beginn eben nicht vertragen hat. Und das einzuhalten ist echt komplex. Das fällt vielen zu Recht sehr schwer und da muss man auch sagen, da braucht es einfach auch eine fachliche Betreuung an der Seite. Das kann aus dem Gebiet der Ernährungsmedizin sein, aber auch aus der Ökotrophologie oder Diätassistenz. Aber alleine schafft man das leider kaum.
Das kann ich mir wirklich vorstellen, ja. Also sehr kompliziert. Und deshalb hast du eben hier auch einen Essensplan für die ersten 4 Wochen schon mal mitgegeben. Mit Fructose- und histaminarmen Rezepten. Zum Beispiel Feldsalatpesto mit Bandnudeln oder Haferflammkuchen. Ich finde persönlich, das klingt total lecker. Die Rezepte, die sind natürlich auch geeignet für Menschen, die eben jetzt keine Unverträglichkeiten gegen Fructose oder Probleme mit Histamin haben. Denn die Rezepte sind auch ideal für eine antientzündliche Ernährung und klingen, wie ich finde, wie gesagt, ziemlich lecker. Die findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes und auch bei den Ernährungsdocs im Internet auf ndr.de/edocs.
Und zusätzlich haben wir für Pia eine Liste erstellt mit fruktosereichen und histaminreichen Lebensmitteln, die sie nicht essen sollte. Also allerdings aber, wie gesagt, nur am Anfang, um den Darm zu beruhigen. Auf gar keinen Fall sollte sie das für immer so machen. Und damit es ihr aber eben auch einfacher oder leichter fiel, haben wir ihr auch Alternativen dazu mitgegeben.
Also eine Positivliste und eine Negativliste. Und diese Listen, die findet ihr auch in den Shownotes. Vielleicht habt ihr auch Probleme mit Fructose oder mit Histamin oder kennt jemanden, dem oder der eben diese Liste auch helfen könnte. Pia hat dann aber die ersten Wochen eben das durchgezogen, Fructose und histaminarm gegessen. Zum Frühstück gab es zum Beispiel Porridge, ne, mit Haferflocken, mit Kokos, Leinöl und Heidelbeeren. Klingt ganz nach meinem Frühstück. Mittags beispielsweise gab es dann eben Quinoa-Salat mit einem Dressing aus Kokosmilch, Cranberry-Saft und Olivenöl. Den stellst du später auch als Rezept vor, freue ich mich jetzt schon drauf. Und abends hat Pia dann gerne so selbstgebackenes Dinkelbrot oder Dinkeljoghurtbrötchen gegessen mit Käse, wobei man hier sagen muss, dann mit jungem Gouda, weil reifer Käse enthält eben eher, oder so langgereifter Käse enthält eben eher viel Histamin mit Gurke und Radieschen. Also das war schon viel Disziplin, das immer dann auch alles selbst zu machen.
Ja, aber es hat sich bei Pia voll gelohnt. Der Darm ist zur Ruhe gekommen und sie konnte nach und nach auch wieder kleine Portionen Fructose und histaminhaltige Sachen essen.
Ich habe halt im Urlaub gemerkt, dass ich, auch wenn ich mal Sachen esse, die halt irgendwie fruktosemäßig oder histamintechnisch ganz schlimm sind, dass ich sie halt trotzdem vertrage. Das war natürlich sehr schön für mich.
Ja, das war eine echte Erleichterung für Pia, denn sie hat sich natürlich schon die ersten Wochen sehr schwer getan. Und auch noch ganz wichtig als Information, also gerade bei Magen-Darm-Beschwerden, die durch histaminhaltige Lebensmittel ausgelöst werden, heißt das auf gar keinen Fall, dass dies für das restliche Leben bleibt. Ja, denn eine häufig titulierte Histaminintoleranz gibt es so nicht. Also gar nicht vergleichbar mit Laktoseintoleranz oder Fructose-Malabsorption. Und um aber wieder zurück zu Pia zu kommen, jetzt war der Zeitpunkt eben da, dadurch, dass sie ihren Darm selbst beruhigt hat, dass endlich wieder die Vielfalt der Lebensmittel größer werden durfte.
Ja, denn es gibt ja auch Lebensmittel, die Fructose oder eben Histamin enthalten, die auch gut sind, gerade für eine antientzündliche Ernährung. Und dann konnte sie eben auch mehr antientzündliche Lebensmittel essen, um gegen ihre Psoriasis-Arthritis anzugehen. Über antientzündliche Ernährung haben wir ausführlich auch schon mal in Folge 27 gesprochen. Aber hier kommen nochmal die wichtigsten Stichpunkte. Also Zucker, hochverarbeitete Lebensmittel meiden. Stattdessen eben den Fokus auf Gemüse setzen, auf zuckerarmes Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, entzündungshemmende Kräuter und Gewürze, ne, das sind Ingwer, Chili, Knoblauch, Zimt, Rosmarin, Thymian, Oregano, könnt wahrscheinlich jetzt noch ewig weitermachen. Und dazu dann auch die gesunden Omega-3-Fettsäuren. Die gibt es in fettreichem Fisch, in Nüssen und Samen, Leinöl und Algenöl.
Das hast du jetzt hervorragend wiederholt.
Dankeschön.
Danke dir. Aber das Thema Ballaststoffe ist hier noch hervorzuheben. Um den Darm, eben besser gesagt das Darmmikrobiom zu therapieren, setzen wir ganz bewusst immer wieder auf die Ballaststoffe und sehen eben diese wahnsinnig vielen positiven Effekte. Denn die Ballaststoffe werden von den Darmbakterien verstoffwechselt und produzieren dabei wichtige kurzkettige Fettsäuren. In Kurzfassung heißen die SCFAs. Und die wirken eben entzündungshemmend und sind deshalb bei rheumatischen Erkrankungen auch so wahnsinnig wichtig.
Ihr empfiehlt ja mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Also ne, ich habe ein paar davon, ein paar Lebensmittel schon genannt, wo die eben drin sind. Nüsse, Hülsenfrüchte, in Gemüse, Samen, Kernen und Vollkornprodukten.
Genau, und du sagst es ganz richtig, mindestens 30 Gramm. Also nach oben gibt es eigentlich kein Limit. Und dann kam bei Pia neben der Ernährung auch noch eine zweite Säule eben dazu, die Bewegung. Bewegung mittels Tai Chi. Weiß nicht, kennst du Tai Chi? Hast du schon mal gemacht oder gesehen?
Ja, ich habe tatsächlich in meiner Jugend so eine China- und Kampfsportphase gehabt und habe Kung Fu gemacht. Und da haben wir eben am Anfang oder am Ende, wir haben dann am Anfang oder am Ende auch Tai Chi immer gemacht, weil du dadurch tatsächlich auch so das Gefühl für diese Kung Fu-Taktik bekommst und auch so das richtige Mindset einfach. Ne?
Ja, wäre vielleicht was für den Schulsport auch mal mit einzubauen. Also ich fand es bei Pia zum Beispiel ideal, weil es eben langsame Bewegungen sind. Du hast schon gesagt, am Anfang, am Ende, um so ein bisschen runterzukommen auch. Es sind langsame Bewegungen, um so die Gelenke eben geschmeidiger zu bekommen. Also ohne dass Gelenke eben von starken Gewichts- oder Stoßbelastungen eben beeinträchtigt werden, wie wir es vielleicht von Sprungbewegungen her kennen, war das die bessere Alternative. Und ich war überzeugt davon und bin es natürlich auch noch, dass eben gerade dadurch Morgensteifigkeit und Schmerzen deutlich positiv beeinflusst werden. Auch wenn Pia am Anfang tatsächlich eher skeptisch war, also eher sehr skeptisch, hat sie es aber ausprobiert.
Also am Anfang dachte ich ja, das ist auf gar keinen Fall was für mich, das ist viel zu langsam. Aber ich finde es tatsächlich richtig gut, weil ich, während ich das mache, über nichts nachdenke, außer die Bewegung, die ich mache. Und ich denke am Tag über so viele Dinge nach und mache mir Gedanken, dass ich da wirklich mal komplett abschalten kann. Und das tut mir echt gut.
Ja, so geht es mir beim Motorradfahren. Tai Chi ist, glaube ich, ein bisschen gesünder. Du hast aber sogar mit Pia dann auch mal zusammen eine Tai-Chi-Stunde gemacht. Wie war das für dich?
Ja, auch sehr spannend und ich kann Pia tatsächlich nur beipflichten. Auf jeden Fall ist es eben eine Bewegungs- und Sportart, die sicherlich vielen Menschen mit Gelenkproblemen helfen könnte. Also gerne einfach mal ausprobieren. Manchmal gibt es solche Kurse ja nicht nur bei Kung-Fu-Schulen oder Kampfschulen, sondern auch Kurse über die VHS, über die Volkshochschule oder von den Krankenkassen angeboten. Also bitte, bitte ausprobieren.
Ja, Pia ist nach 5 Monaten Essen, also gesunder Ernährung und Tai Chi dann zum Abschlusscheck zu dir gekommen. Und ihr Ergebnis, hast du am Anfang schon verraten, war ja einfach großartig.
Ja, also das tut mir auch leid, aber ich musste es verraten. Ihr ging es nämlich so unglaublich gut. Die Haut war echt nicht wiederzuerkennen, an den Händen überhaupt nichts, also keine Stellen mehr zu sehen, an den Füßen nur noch ganz kleine, aber keine aufgerissene Haut mehr und der Hammer war so gut wie keine Gelenkschmerzen mehr. Also sie brauchte keine Schmerztabletten mehr.
Ja, man muss ja sagen, sie hatte zu Beginn auf der Schmerzskala eine 7 und jetzt war sie bei einer 1.
Ja, also nicht nur sie, ich auch. Wir waren beide total begeistert. Und für mich das Beste, was ich ja vorhin schon gesagt habe mit dem Schlaf, sie musste nicht mehr im Sitzen schlafen. Also sie konnte jetzt ganz normal liegen und gut schlafen, ohne durch Schmerzen aufzuwachen. Also richtig erholsamer Schlaf, keine Schmerzen mehr und so viel mehr Lebensqualität. Und das Ganze nach 17 Jahren Leidensgeschichte. Also da stand wirklich eine strahlende Pia vor mir.
Ist natürlich viel mehr Lebensqualität. Ich bin ja eigentlich in gar nichts mehr eingeschränkt. Und das ist natürlich, ja, also nicht in Worte zu fassen quasi.
Ja, und ich bin ja immer neugierig, wie es dann den Kandidatinnen und Kandidaten so geht, auch nach ein paar Jahren. Pia war 2022 bei euch in der Ernährungstherapie. Und leider konnte ich nicht mit ihr sprechen, weil sie gerade sehr im Stress war, ist gerade umgezogen und so. Aber sie hat uns geschrieben und sie hat gesagt, dass es ihr sehr gut geht. Klingt ja immer schon mal sehr gut. Witzigerweise hatte sie gerade zu dem Zeitpunkt dann auch ein Ernährungsdocs-Rezept gekocht. Sie sagt, sie kann Essen einfach wieder mit Freude genießen, verträgt alles, ne, gewisse Dinge eben nur in Maßen. Aber das, ne, weiß sie dann auch, wenn sie über die Stränge geschlagen hat, ganz genau, woran es lag. Und probiert gerne Neues aus. Sie hat eine Ausbildung oder Weiterbildung zur Entspannungspädagogin gemacht und jetzt noch mit einer Ausbildung in Ernährungsberatung erweitert. Ja. Also da war ihr das voll eingeschlagen.
Also keine Tai-Chi-Lehrerin, aber Entspannungspädagogin ist ja auch schon mal toll. Und ich muss wirklich sagen, also nochmal Hut ab vor Pia, was sie da durchgezogen hat, denn es war echt nicht einfach. Die ersten 4 Wochen, es geht ja schon in so eine gewisse Mangelernährung, weil auf so viel verzichtet werden muss. Aber genau das war das Richtige. Das war der richtige Weg. Und anscheinend haben wir sie ja auch nachhaltig irgendwie beeinflusst. Wenn sie jetzt auch noch Ernährungsberaterin geworden ist, haben wir wieder jemanden mehr an unserer Seite, der uns hilft, Gesundheit in die Welt zu bringen. Es ist toll.
Aber wer weiß, vielleicht mache ich das ja auch noch.
Nur zu.
Ein wichtiger Tipp für Pia war ja eben auch, auf diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu achten. Und die gucken wir uns jetzt mal ganz genau an.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Celia, es gibt ja sehr unterschiedliche Zahlen, wie viele Deutsche eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben. Das ist so zwischen 10% und 20%, finde ich gar nicht so wenig. Am häufigsten ist die Laktoseintoleranz, also wenn man eben Milchzucker nicht verträgt, weil da einfach ein spezielles Enzym fehlt, die Laktase, die den Milchzucker aufspaltet. Und manche Menschen, die haben aber auch mehrere Unverträglichkeiten gleichzeitig, wie bei Pia, das nennt man dann eben Multi-Intoleranzen. Wenn man zum Beispiel jetzt eine Laktose- und Fructose- oder Sorbit-Intoleranz hat oder alles gleichzeitig, dann rebelliert die Verdauung ja bei super vielen Obst- und Gemüsesorten, aber eben auch bei Milch- und Fertigprodukten. Also es ist schon sehr einschränkend und die Betroffenen schränken dann eben auch ihren Speiseplan dauerhaft immer weiter ein, um eben diese Beschwerden einfach zu umgehen. Aber das ist ja zum einen nicht immer so einfach und zum anderen für das Darmmikrobiom auch super ungünstig. Also lass uns da mal mit den Symptomen anfangen. Wie bemerkt man denn so eine Unverträglichkeit?
Also so das ganz Klassische, also Typische ist eben, dass kurz nach dem Essen Verdauungsbeschwerden auftreten. Das heißt, ich esse was für mich Verkehrtes in dem Moment. Meine Magen-Darm-Schleimhaut kommt damit in Kontakt und es gibt prompt Probleme. Also das kann dann Übelkeit sein, Bauchschmerzen, Druck, Völlegefühl, Blähungen, Durchfälle. Bei Fructoseintoleranz gibt es auch klassische Symptome wie Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, Konzentrationsstörung oder sogar Depression tatsächlich. Und bei Histamin, da würde ich es jetzt eben Histaminüberempfindlichkeit nennen, können dann auch allergieartige Symptome auftreten. Das kennen auch einige, Hautrötung, Ausschlag, Juckreiz. Ganz extrem sind dann natürlich auch Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Atemwegsbeschwerden, die auftreten können. Mhm. Und ich habe gesagt, typischerweise tritt es immer kurz nach dem Essen auf. Und manchmal könnte es aber eben komplizierter werden, dass die Symptome erst nach 1-2 Tagen auftreten. Also es ist wirklich Detektivarbeit häufig gefragt.
Ja, das kann man dann ja gar nicht mehr auf was Spezielles zu essen irgendwie beziehen. Das fällt ja dann ultra schwer. Und wie findet man denn raus, ob man wirklich eine Unverträglichkeit hat?
Also man sollte auf jeden Fall das Essen gut reflektieren oder noch besser ein Ernährungs- und Beschwerdetagebuch führen, auch wenn es Arbeit macht. Aber die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Und manchmal macht es eben dann auch Sinn, einen Atemtest durchführen zu lassen. Das machen meistens Gastroenterologen oder Gastroenterologinnen, geht aber auch manchmal in Laboren. Und es gibt eben klassische Atemtests auf Laktose, auf Fructose und auf Sorbit, Zuckeralkohol. Und da wird dann eben ein Glas Wasser mit dem zu testenden Zucker getrunken. Und dann muss man da vor Ort 2-3 Stunden verbringen und immer wieder in bestimmten Abständen in Messröhrchen atmen. Und am Ende schaut man dann, wie stark die Konzentration bestimmter Gase in den Atemproben angestiegen sind. Das ist meistens Wasserstoff. Und ob es eben Beschwerden dadurch gab und stellt damit dann die Diagnose.
Ja, also schon aufwendig, aber es lohnt sich eben, um dann zu wissen, ne, habe ich genau damit eben ein Problem. um sich dann entsprechend auch zu ernähren. Bei Histamin ist das ja nicht so einfach. Das haben wir schon mal ein bisschen ausführlicher auch in Folge 22 besprochen.
Genau, also so einen klassischen Atemtest gibt es da nicht und leider eben auch keinen sicheren Marker im Blut. So, wir machen das häufig so, dass wir die Patienten eben ausführlich befragen, Ernährungsprotokoll und Beschwerden auswerten, bestimmte Werte dann zum Teil vielleicht doch überprüfen. Also es gibt zum Beispiel, könnte man die DAO-Aktivität messen. Die DAO ist die Diaminoxidase. Das ist ein sogenanntes Enzym in der Darmschleimhaut, welches dann dafür verantwortlich ist, dass Histamin abgebaut wird im Magen-Darm-Trakt. Und eben wenn ich da einen niedrigen Spiegel habe, weil vielleicht meine Darmschleimhaut geschädigt ist, was dann häufig der Fall ist, dann deutet es eben auch auf eine verminderte Fähigkeit eben hin, Histamin abzubauen. Und dann können histaminhaltige Nahrungsmittel problematisch werden.
Mhm. Also schon auch da echt wieder ein bisschen schwieriger, ein bisschen detektivischer dran gehen. Ich sehe auch immer wieder so Bluttests auf Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wenn ich irgendwie einkaufen gehe oder so. IgG-Tests heißen die. Die sollen dann mit wenigen Tropfen Blut, die kann man irgendwie selber aus der Fingerkuppe zu Hause entnehmen, Unverträglichkeiten gegen hunderte verschiedene Lebensmittel erkennen. Was hältst du von sowas?
Da bin ich sehr vorsichtig, muss ich sagen. Die Tests haben keine nachgewiesene Aussagekraft, denn es sind keine Medizinprodukte. Also deshalb muss man den gesundheitlichen Nutzen auch nicht zwingend belegen. Und der IgG-Test untersucht, ob sich eben im Blut bestimmte Antikörper, nennen wir das, befinden, also sogenannte Immunglobuline G, eine spezielle Form der Antikörper. Aber man muss eben auch wissen, dass IgG-Antikörper gegen fast alle Lebensmittel gebildet werden können, die mit unserem Darm eben immer wieder in Berührung kommen. Also dementsprechend, wer das schon mal gemacht hat, der bekommt dann eben ganz, ganz lange Listen oder hat dann lange Listen vor sich liegen. Und das ist deshalb, weil das Immunsystem bildet Antikörper, um schädliche von unschädlichen Stoffen zu unterscheiden. Also gegen jedes Nahrungsmittel ist da häufig schon was passiert. Und das heißt, die Bildung von diesen IgG-Antikörpern ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang in unserem Körper und heißt eben noch lange nicht, dass ich da eine Unverträglichkeit vorliegen habe. Mhm. Also das heißt, sind die Werte sehr hoch, sehen wir es in der Praxis, dass eben eine leichte Einschränkung dieser Nahrungsmittel zur Beschwerdelinderung führen kann. Ja, da steht dann häufig so, lassen Sie diese Nahrungsmittel über Wochen weg. Meistens werden dann die Beschwerden wie Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen besser. Aber es ist eben nicht der ursächliche Grund der Probleme, die wir haben. Also das heißt, in der Praxis sehen wir eben viele Patienten und Patienten, die viel Geld ausgeben und ihre Ernährung aufgrund solcher Tests dann total einschränken, so wie du es gerade mit Histamin auch schon gesagt hattest, dass man da relativ schnell in eine Mangelernährung auch kommt und die meisten trauen sich dann eben auch kaum noch was zu essen und ernähren sich immer einseitiger. Und das haben wir eben häufig dann auch mit der Histaminproblematik. Und durch diese Mangelernährung tun wir uns eben auch nichts Gutes. Und das heißt, es ist wiederum ungünstig für unser Darmmikrobiom. Das ist dann quasi auch, also die Bakterien sind dann quasi auch mangelernährt.
Das fand ich gerade sehr, sehr spannend, dass du das mit den IgG-Antikörpern mal so erklärt hast. Also ich fasse das jetzt nochmal ganz grob zusammen. Lieber die Finger davon lassen.
Ja, wobei es gibt eine Einschränkung. Wenn wir jetzt, müssen wir ja ehrlich sein, eine Einschränkung gibt es. Eine ganz neue Studie zeigt nämlich, dass ein sogenannter IgG4-Test Sinn machen könnte. Für Menschen mit eosinophiler Ösophagitis, also eine Erkrankung der Speiseröhre, die vereinfacht gesagt oft durch Nahrungsmittel getriggert wird. Es ist natürlich Gott sei Dank eine seltene Erkrankung. Aber für diese Gruppe kann es eben Sinn machen, wenn der behandelnde Arzt oder die Ärztin IgG4 für Milch, Weizen, Soja, Eier und Nüsse, also die Trigger, dann bestimmen lässt. Also das sind die häufigsten Trigger der Erkrankung. Und die Lebensmittel, die dann beim Test auffällig sind, werden dann 6 Wochen weggelassen, um eben zu schauen, ob die Krankheit zum Stillstand kommt. So vereinfacht man sich das Ganze ein bisschen. Ansonsten gibt es unterschiedliche Therapiemöglichkeiten bei der eosinophilen Ösophagitis. Aber für die Betroffenen wäre das in diesem Sinne eben ein riesiger Fortschritt, weil sie dann vielleicht nicht zwingend eben auf eine Cortisonbehandlung angewiesen wären.
Das wäre irgendwie ganz gut, weil Cortison, ne, so wirksam es eben auch ist, es hat eben auch die Nebenwirkung, dass es halt das Immunsystem auch unterdrückt. Kommen wir nochmal zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die häufiger vorkommen gegen Laktose, Fructose und diese Verdauungsbeschwerden bei Histamin. Wie geht man damit um, wenn man das hat?
Also viele, und das ist ja auch meistens das Häufigste, die Laktoseintoleranz, da kennt man das. Es gibt Laktasetabletten, die dann eben diese Verdauungs- oder das Ganze unterstützen, das aufzuspalten. Wenn man was mit Milchprodukten isst, kann man die nutzen. Oder, das kennt man aus dem Supermarkt natürlich, die laktosefreien Produkte, dass man die dann direkt kauft. Bei Fructose und bei Histamin kann man durch einen Verzicht, eben wie wir es jetzt bei Pia gezeigt haben, von 4 Wochen bis 8 Wochen den Darm erstmal beruhigen, um es dann wieder besser zu vertragen. Aber tatsächlich, also es gibt mittlerweile auch Kapseln als Nothilfe, das Fructosin für die Fructose und Daosin fürs Histamin. Also, aber den Darm insgesamt zu beruhigen, wäre natürlich zunächst besser, um dann wieder die Vielfalt der Ernährung aufzubauen.
Aber diese Phase, wo man eben diese Sachen weglässt, die ist ja gar nicht so unkompliziert. Fructose, ne, Fruchtzucker, der ist ja jetzt nicht nur in Obst, sondern auch in einigen Gemüsen. Aber eben ist ja auch Zuckeraustauschstoff in Süßwaren, Gebäck oder Fertigprodukten. Gut, die soll man jetzt eh nicht so viel essen.
Ja,
ne,
aber da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, denn es ist in fast allen, na gut, jetzt sage ich es wahrscheinlich wieder nicht ganz richtig, aber in sehr, 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 sehr vielen Fertigprodukten drin. Gerade Glucose, Fructose, Sirup, wenn man da mal hinten auf die Verpackung drauf guckt, bitte mal die Zutatenliste lesen, da sieht man schon, wie viel da drin ist und das ist dann hochkonzentriert. Und dieses Hochkonzentrierte, das macht uns die Probleme. Und wichtig ist aber auch, wer Fructose eben nicht verträgt, muss auch auf Sorbit meistens verzichten. Also ein Zuckeralkohol, der dann in Kernobst wie Birnen, Äpfel, Pflaumen, das würde man ja sowieso eher weglassen, aber eben auch in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln steckt. Also auch da drauf achten, wenn da Sorbit draufsteht.
Also in der Richtung ist es dann eigentlich fast wieder gut, weil man dadurch automatisch auf viele verarbeitete Lebensmittel irgendwie verzichtet, vielleicht dann auch eben lernt, selber frisch zu kochen.
Und wenn man drauf achtet.
Genau, und danach gar nicht mehr dahin zurückzukommen, aber es schränkt eben trotzdem so ein bisschen ein. Auf der Ernährungsdocs-Webseite ist eine Liste mit Lebensmitteln, wo viel Fructose drin ist. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes und die Liste mit histaminreichen Lebensmitteln, die ist ähnlich lang. Da gehören bestimmte Käse- und Wurstsorten zu, außerdem Lebensmittel, die Histamin freisetzen können, also es nicht direkt enthalten, aber eben freisetzen können. Das passiert zum Beispiel bei Schokolade, bei Erdbeeren, Tomaten, Hülsenfrüchten, Cashewnüsse, Walnüsse, Meeresfrüchte oder eben alkoholische Getränke. Also da waren schon auch jetzt ein paar gesunde Sachen bei.
Ja, richtig. Aber man hört eben schon raus, es ist alles sehr komplex und deswegen rate ich immer dazu, solche Auslassversuche oder Auslassdiäten, wenn man so nennen will, nur mit einer Ernährungsfachkraft eben zusammen anzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man das jetzt mehrere Wochen durchgehalten hat, diese Auslassdiät, wie geht man dann weiter vor?
Also wenn der Darm dann zur Ruhe gekommen ist, das kann, wie gesagt, eine kurze Zeit sein von nur 2 Wochen, 4 Wochen, kann aber eben auch länger dauern. Dann fängt man aber wieder langsam an, Lebensmittel, also ein Nahrungsmittel nach dem anderen wieder einzuführen. Erstmal in kleinen Mengen und dann am besten geht es dann eben weiter mit Ernährungs- und Symptomtagebuch. Auch da, auch wenn es Arbeit ist, aber bitte, da muss man wirklich Geduld haben und sich die Zeit nehmen. Und dann eben schauen, wie man das verträgt und auch schön eintragen. Und oft ist nämlich die Menge ganz entscheidend. Und das muss jeder eben individuell für sich rausfinden. Aber bitte nochmals, eben die wichtige Botschaft ist, man muss nicht dauerhaft auf Fructose oder Histamin verzichten. Fructose könnte es, wie gesagt, auf die Menge ankommen. Eine Fructose-Malabsorption, die kann schon mal länger bestehen, aber es ist meist nichts Dauerhaftes. Und wir sehen häufig eben deutliche Unterschiede in der Verträglichkeit beim Einflussfaktor Stress. Also das heißt, habe ich kaum oder gar keinen Stress, vertrage ich nämlich viele Dinge deutlich besser. Das merken ganz viele gerade in Urlaubszeiten. Auch Pia hat es gemerkt.
Stimmt, ja, ja.
Also es ist, ich glaube, da ist eben noch nicht das letzte Wort gesprochen mit den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass Stress da ganz, ganz viel mit reinspielt.
Ja, das merkt man ja bei ganz, ganz vielen Geschichten, ne? Dass Stress auch Erkrankungen verschlechtern kann oder sowas. Also eben da auch wirklich immer wichtig, ganzheitlich ranzugehen, auf Entspannung zu achten, auf Pausen zu achten. Genau.
Und der Schlaf.
Und der Schlaf, ja. Ihr wünscht euch ja eben immer eine ausgewogene und vielfältige Ernährung. Deshalb, ne, ganz, ganz wichtig, eben nicht dauerhaft sowas auch die ganze Zeit einzuschränken.
Ja, also ganz, ganz wichtig, kann man nicht häufig genug betonen. Aber ich hätte vielleicht noch zwei gute Tipps für fruktosehaltige Lebensmittel, wie man die am besten dann verträgt.
Mhm.
Die sollten immer am besten mit Eiweiß kombiniert werden, also Joghurt oder Quark. Oder lieber dann zu einer Hauptmahlzeit gegessen werden. Dann ist nämlich Fruktose tatsächlich besser bekömmlich, wird besser verstoffwechselt.
Ist ja auch, macht man ja automatisch irgendwie, ne? So Quark mit Früchten oder sowas, genau. Jetzt haben wir so viel aber schon über Essen geredet. Jetzt würde ich gerne mal von dem Quinoa-Salat von dir hören.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, also das ist ein Rezept für die Phase des kompletten Verzichts gewesen, dass eben Pia auf schleimhautreizende Lebensmittel verzichten sollte. Und ich finde eben das Schöne, der Quinoa-Salat ist wunderbar fix gemacht. Wir haben es vorhin schon betont, antientzündlich, fruktosearm, histaminarm. Und es war dann auch eins von Pias Lieblingsrezepten. Und weil ihr nämlich das Dressing so gut geschmeckt hat, hat sie es auch mit zur Arbeit genommen. Und die Kolleginnen wollten dann tatsächlich auch gleich das Rezept haben und haben es alle nachgekocht. Und ich habe dir hier mal den Korb voll gemacht.
Ja.
Also tatsächlich histaminarm, fruktosearm. Wir haben, aber dennoch wollen wir nicht auf unser Gemüse verzichten. Wir haben unsere Gemüsebeilagen Kopfsalat. Es raschelt, weil hier noch ein bisschen Papier um den Salat ist.
Mhm.
Wir haben Zucchini und Gurke. Dann natürlich Quinoa. Quinoa ist ein hervorragendes Pseudogetreide, reich an Ballaststoffen. Gutes Eiweiß und dennoch auch gute Vitamine, Mineralien, das ich auch schon vorbereiten kann. Also gerade so als Meal Prep oder so, ganz hervorragend, kann ich schon am Tag vorher machen. Das heißt, das Ganze einfach aufkochen, vielleicht in Gemüsebrühe. Dann ist es nochmal so ein bisschen herzhafter. Einmal kurz aufkochen und dann quellen lassen, so 15 Minuten. Wunderbar, das kann schon mal nebenher laufen. Während wir eben dann das Gemüse schnibbeln. Und dann kommt unser wunderbares Dressing.
Ja, ich glaube, bei dem Quinoa, da ist ja auch relativ viel Eisen drin, ne?
Genau, also alle für hervorragend bei vegetarischer, veganer Ernährung.
Mhm.
Am besten, wie gesagt, quellen lassen. Dann wird das nochmal besser aufgenommen, besser freigesetzt.
Noch besser, wenn man das dann mit Vitamin C kombiniert. Haben wir da Vitamin C irgendwo drin?
Genau, wir haben ein bisschen hier im Salat drin. Wir haben aber auf jeden Fall auch unsere Gurke, ist ja auch vitaminhaltig, am besten natürlich immer mit Schale. Wir haben ja auch eine schöne Bio-Gurke. In den Salat kommt dann das ganze Gemüse plus hier körniger Frischkäse.
Jetzt Protein.
In Pias Fall war der dann natürlich laktosefrei. Das muss nicht zwingend sein, wenn jemand das verträgt. Und dann kommt jetzt unser geheimes Dressing, was gleich nicht mehr geheim ist.
Hoppala.
Also für das Dressing nehmen wir die drei Hauptzutaten. Das ist einmal Kokosmilch, dann Olivenöl und Cranberry-Saft.
Der ist ja auch Vitamin C-haltig, oder?
Ja, der ist Ober-Vitamin C-haltig. Ja, natürlich auch gerade viele Damen kennen das vielleicht, die häufig unter Harnwegsinfekten oder Blasenentzündungen leiden. Die kriegen das schon in der Apotheke empfohlen. Nutzen Sie doch Cranberry-Saft. Und jetzt können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Mal probieren.
Genau. Man ist natürlich schon so, dass wir sehen es auch hier, es ist ein Direktsaft, also es ist hochkonzentriert. Deswegen als Dressing vollkommen in Ordnung. Ich würde ihn jetzt nicht so trinken.
Ja.
Aber vielleicht probieren wir einfach mal, wie so ein Cranberry-Saft schmeckt.
Riecht auf jeden Fall sehr frisch und fruchtig.
Ja,
würde sagen, Prost.
Prost. Oh, ist schon konzentriert.
Ja. Also das ist jetzt nicht so ein Fruchtsaft, wie man den irgendwie sich vorstellt, der so total süß ist. Ich habe auch gerade hinten drauf geguckt, 4,8 Gramm Zucker, das ist jetzt, also ich glaube, du hast bei so einem O-Saft oder so, den du irgendwie Orangensaft, den du im Supermarkt kaufst, hast du schon mal eher so an die 9, ja, 10 Gramm oder so.
Also ich glaube, es ist auch kein Saft, den man jetzt Kindern anbieten könnte.
Nee, definitiv nicht. Aber,
aber sauer macht lustig.
Sauer macht lustig und also jetzt gar nicht. Ich finde es jetzt nicht unlecker. Mm-mm. Also.
Oh. Ja, und gerade als Dressing für so einen Salat, richtig hervorragend. Gut.
Anders als jetzt irgendwie Essig zum Beispiel, ne? Mhm.
Genau. Und wir nehmen jetzt hier den Cranberry-Saft mit Kokosmilch und Olivenöl.
Dann wird das ja
alles
immer milder, genau.
So, und das wird jetzt einfach alles zusammengekippt mit unserem geschnibbelten Gemüse plus Quinoa plus dem Frischkäse. Ein wunderbares Gericht.
Ja, klingt wirklich richtig gut. Eben, wie du gesagt hast, auch was zum Vorbereiten. Perfekt. Vielen Dank.
Guten Appetit.
Ja, also danke auch für die vielen spannenden Infos heute. Das war wirklich nochmal so ein bisschen das Auseinanderdröseln, welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt es, was kann man da machen. Vor allem eben wichtig, dass man das nicht immer so Auslassphasen, wirklich, dass das eben Phasen sind und man das nicht immer dauerhaft durchziehen muss und auch nicht sollte. Das Rezept für diesen leckeren Quinoa-Salat, das gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Und ich nehme heute auch nochmal mit, wie wichtig es ist, eben achtsam auf den Körper zu hören, was ihm gut tut, was ihm vielleicht auch eben nicht so gut tut und sich dann eben aber auch Hilfe zu suchen, wenn es zu kompliziert wird. Weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit einem Ernährungsmediziner oder eurer Hausärztin besprechen. Autorin dieser Folge ist Katja Gundlach und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt, dann verpasst ihr keine Folge mehr und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Für Pia war es ja wichtig, rauszufinden, was sie verträgt und dann gesunde Ernährung daran anzupassen. Und wie gesunde Ernährung sich ins Leben integrieren lässt, darin geht es unter anderem auch in Frag dich fit. In dem Fitness- und Gesundheitspodcast sprechen die beiden Hosts Sock Esser und Johanna über alles, was uns gesund hält. Und dabei geht es um Sport und eben auch die richtige Ernährung, aber auch um die seelische und psychische Fitness. Wichtig ist den beiden bei allem eben nicht zu verbissen an die Sache ranzugehen. Denn ein gesundes Leben mit Haushalt, Familie und Job zu jonglieren, das ist gar nicht so leicht. Und das können die Hosts aus eigener Erfahrung bestätigen. Immer mit dabei sind auch Fragen direkt aus der Community, die Doc Esser im Podcast beantwortet. Frag dich fit mit Doc Esser und Johanna gibt's jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir verabschieden uns jetzt und hören uns im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und bis dann. Macht's jetzt gut und bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.